es war niemandem klar, dass er so schnell verstirbt. Es war halt allen klar, okay, er hat jetzt dann Krebs, er wird halt ein bisschen zurücktreten müssen, er kann nicht mehr so Vollgas geben. Also sie beide wissen, das Geld kommt nicht vom Bankautomaten. Ja, Mama und Papa arbeiten ziemlich hart, arbeiten lange, arbeiten viel. Ich habe seit 2003 ununterbrochen ein Gala-Abo. Und jeden Donnerstag, wenn die Zeitung kommt, dann genieße ich das, durch die bunten Bilder zu blättern, mir die schönen Frauen, die schönen Häuser anzuschauen.
Herzlich willkommen bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge.
Glück auf, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Herzschlag-Podcasts. Schön, dass ihr gerade zuhört und mit mir zusammen gern mehr über meine Gäste, Interviewpartner und Partnerinnen erfahren wollt. Mein Name ist Christopher Gahler, ich bin selbst Erzgebirger mit Leib und Seele und Host der heutigen Folge Herzschlag. Meine Mission hier im Podcast ist es, spannende Menschen aus unserer Region, dem Erzgebirge, zu finden und zu interviewen, sie vorzustellen und zu ihnen ins Büro, in die Firma oder an ihren Ort des Wirkens und Schaffens zu fahren und dort herauszufinden, was sie machen, was sie antreibt, wie sie ihre Leidenschaft umsetzen und was unsere Heimat damit zu tun hat. Ich will euch nahebringen, wie diese Menschen unsere Region prägen, wie sie Dinge anpacken, verändern und natürlich, wie sie unseren Landstrich, das Erzgebirge, hinaus in die Welt tragen. Ich möchte euch diese Personen vorstellen und das ein oder andere spannende Detail aus ihnen herauskitzeln. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, beziehungsweise auf meine Gästin, ja, das Wort gibt's, denn wir haben mal wieder eine Frau im Podcast, eine Botschafterin des Erzgebirges. Ich hatte zwar schon einige Damen hier vorm Mikrofon, aber heute kommt meine erste Unternehmerin, die ich interviewen darf. Ich spreche mit Anja Ziegler, Geschäftsführerin der DHE, der Drechsler Haustechnik aus Ehrenfriedersdorf. Was ihr Unternehmen macht, erzählt Anja gleich selbst. Sie führt die Firma auf jeden Fall mit ihrem Mann Matthias zusammen und muss sich neben 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch noch um ihre zwei Mädels kümmern. Wie das funktioniert, Mutter sein und solch eine Firma führen, darüber reden wir jetzt. Und darüber, wie sie überhaupt Chefin geworden ist, denn das hat etwas mit einem schweren Schicksalsschlag zu tun. Sie erzählt uns, wie sich die Firma und auch ihr Leben mit diesem Rückschlag entwickelt und gewandelt hat, wie sie ihre Mitarbeiter bei der Stange hält, warum es jeden Freitag Bockwurst gibt und was Gas, Wasser, Scheiße so sexy macht. All das erfahrt ihr nun in der nächsten knappen Stunde bei Anja und mir im Podcast. Damit ab nach Ehrendorf. Viel Vergnügen. Schön, dass ich hier sein darf bei Anja Ziegler, bei der DHE in Ehrenfriedersdorf. Heute durchs nasskalte Frühlingserzgebirge gefahren hierher. Aber danke erstmal, dass ich hier bei euch im Besprechungsraum sein darf.
Schön, dass du da bist. Wir freuen uns auch sehr.
Ja, wir wollen uns heute ein bisschen über dich als Unternehmerin unterhalten. Du bist eine der ersten, du bist die erste Unternehmerin hier im Botschafter-Podcast. Bei Herzschlag.
Okay.
Das freut mich sehr. Ich hatte bis jetzt einiges an Sportlerinnen da und mit dabei, aber die erste Unternehmerin, das wird ganz spannend für mich. Das ist ganz schön. Da werden wir dann sicherlich noch ein bisschen drauf eingehen, um diese weibliche Sicht der Unternehmen. Erstmal kurz für alle, die jetzt zuhören. Wir sitzen hier jetzt im Besprechungsraum von der DHE in Ehrenfriedersdorf. Hinter uns prangt ein großer, was ist das?
Ist das... Das ist ein Stier.
Ein Stier, so mit so einer Mähne an einem sehr, ein sehr fancy Wandgemälde prangert hinter uns. Genau, und wir sind hier bei euch im Geschäftsgebäude, im Besprechungsraum.
Genau, richtig. In einem der Besprechungsräume, also inzwischen gibt es tatsächlich zum Glück mehrere.
Muss es die geben, so viele schon?
Die muss es tatsächlich geben, weil wir ja inzwischen auch mit, also vier Firmen hier am Standort sind und die Besprechungsräume natürlich auch als Pausenräume mitnutzen und aber durchaus da vielfach Belegungen stattfinden.
Was macht die DHE, wenn wir gleich so reinstarten? Also, könntest du ja schon mal sagen, Drechsler Haustechnik, Ehrenfriedersdorf.
Genau.
Dafür steht das DH und E.
Richtig.
Der Herr Drechsler war dein Papa.
Genau, richtig.
Und ihr macht Haustechnik.
Wir machen Haustechnik. Also ich erkläre es immer, wenn wir auf Messen sind, den Schülern, wir bringen warmes Wasser und Heizung in die Gebäude und belüften die auch noch. Und ja, das ist so unser Schwerpunkt. Also sprich, wir konzentrieren uns auch auf den sogenannten Wohnungsbau. Also das heißt, wir errichten neue Wohnanlagen, durchaus große, so 50 bis 250 Wohnungseinheiten. Das ist so tatsächlich das, was wir bauen. Und alles eben, was mit dem Thema Haustechnik zu tun hat, ne? Also Bäder neu, Lüftung rein, Photovoltaikanlage aufs Dach, große Kesselanlage unten rein, ja, mehrere Gebäude, die alle miteinander sprechen, regelungstechnisch und so weiter. Also es ist ein sehr umfassendes Gebiet, was wir im großen Teil eben der Drexler Haustechnik machen. Und dem vorgelagert gibt es aber natürlich einen Prozess, weil das Ganze muss geplant werden. Wir gehen ja nicht einfach hin und sagen, so, hier könnten wir jetzt mal ein Rohr an die Wand schrauben, sondern wir brauchen Berechnungen, Pläne, Zeichnungen und so weiter. Und das wird auch bei uns im Haus gemacht durch die D3, das Planungsbüro, planende Ingenieure. Und natürlich, wenn wir hinterher gebaut haben, dann muss das Ganze natürlich auch einen Service kriegen, Wartung, auch mal eine Havarie. Also sprich, wenn doch mal irgendwie die Heizung nicht geht oder kein Warmwasser, dann sind wir immer noch da und reparieren es wieder. Dafür ist eben die DHE Service GmbH da, die mit hier am Standort ist. Und unser jüngstes Baby ist eben unsere DHE System GmbH. Die hat sich auf das Thema Vorfertigung, modulares Bauen spezialisiert. Das ist ja momentan in aller Munde. Ja, wir hören das ja tagtäglich. Wir brauchen Wohnungen, haben keine Leute, keine Handwerker mehr und es muss ganz schnell gebaut werden. Und deswegen haben wir uns in dem Bereich eben auf vorgefertigtes Bauen, wo wir also ganze, ja, ich sag mal, Installationsmodule hier in unserer Halle vorfertigen nach einer Planung und die dann tatsächlich auf die Baustellen transportieren und einbauen, sodass quasi das Bad eigentlich schon im Rohbau fertig ist. Also kommt dann später bloß noch Fliesen und so ran und die Keramik ran, aber das Grundgerüst ist dann sozusagen schon da, sodass wir also auch wieder die Arbeitskräfte oder die ganze ja, Arbeit zurück nach Ehrenfriedersdorf damit holen. Ne? Also von der Baustelle sozusagen heim in die warme Halle.
Und das machst du zusammen mit deinem Mann Matthias?
Genau, das mache ich zusammen mit meinem Mann Matthias. Tatsächlich, also ich bin immer schon im Unternehmen, also ich habe im Studium oder überhaupt studiert, naja, wusste nicht so richtig was, ich hatte eine Affinität für Zahlen, also ist es dann BWL geworden und hatte jetzt so nicht die Intention, ins Unternehmen meiner Eltern einzusteigen. Also mein Vater hat ja die Firma auch erst 1996 gegründet, also er ist 93 als Geschäftsführer eingestiegen und hat die dann 96 übernommen. Und ich habe 97 Abitur gemacht, also da war jetzt noch keine lange Familientradition, die da übernommen werden musste, hatte ich auch nicht viel Interesse. Und dann ja war ich aber 99 in Spanien zum Austausch, also sprich, habe dort studiert, habe aber mehr so Land und Leute studiert und jetzt weniger BWL, kam zurück und hatte dann Schulden bei Papa und bei Oma, die mussten abgearbeitet werden und habe also dann hier im Unternehmen gejobbt, neben dem Studium. Naja, und aber dann war der Weg irgendwie doch vorgegeben und ich blieb eben dann nach dem Studium dabei und habe eben dann mit meinem Vater zusammen diese eben DHE Service GmbH dann 2002 gegründet. So ein bisschen als kleine unternehmerische Spielwiese. Ich hatte zwei Mitarbeiter und ich und wir haben eben diesen Servicebereich damals gemacht und das war aber eben ziemlich gut, das Ganze mal so, ja, also mein Vater hat mir doch echt viel Freiheiten gelassen. Er hat unterstützt, wo es sein musste, aber hat mich da schon auch machen lassen. Also konnte man nicht viel falsch machen.
Aber immer eher als so auf Controlling-Ebene oder warst du richtig mit draußen, hast mit eingebaut, hast Services gemacht an ja?
Nein, also das muss man dazu sagen. Ich habe, als ich so 18, 19 dann war, immer mal 14 Tage lang auf den Baustellen gearbeitet. Immer in den Semesterferien. Ein Mitarbeiter, der ist heute, ist jetzt quasi 70, aber immer noch im Unternehmen tätig und der hat mich also damals vor ja, fast 30 Jahren sozusagen in die Baustellen so ein bisschen eingelernt, bei dem war ich dann, da musste ich wirklich ganz normal mit Rohre schleppen, schneiden, transportieren, das war ganz lustig, weil damals, man war da wirklich absolut alleine als Frau auf der Baustelle, als junges Mädel und hat es total gut gehabt, ne? Also das war eigentlich wirklich wunderbar, weil die alten Omis im Block, die kamen dann immer, ach lass doch das Mädel nicht so schwer arbeiten und hier hast ein Stück Kuchen, das war ganz süß und aber natürlich habe ich da schon erkannt in diesen 14 Tagen, ich war also immer abends dann vollkommen fix und fertig, dass es wirklich ein körperlich harter Beruf ist. Ja, also da habe ich praktische Erfahrung, aber dann hier in dieser DHE Service habe ich mich natürlich tatsächlich darum gekümmert, Aufträge zu bekommen, Rechnungen, Abrechnungen, die Leute einzuteilen, zu bestellen, aber natürlich nicht praktisch auf der Baustelle mehr zu arbeiten.
So, jetzt hast du schon gesagt, Familienunternehmen, dein Papa hat das gegründet, der ist dann leider irgendwann verstorben. Und dann musstest du eigentlich ins kalte Wasser springen.
Genau, also muss noch ein bisschen weitergehen. Mein Mann Matthias kommt ja aus München, wir haben uns dort auch kennengelernt.
Hast du in München studiert?
Nein, meine Schwester hat in München studiert und tatsächlich haben wir uns darüber dann bei irgendeiner Party kennengelernt. Und er war allerdings beim großen bayerischen Automobilhersteller, weil er eigentlich eine große, er war Fahrzeugingenieur, ne? Er hat für Motoren gelebt. Also deswegen ein bisschen kann er sich immer noch bei uns jetzt im Fuhrpark austoben. Deswegen ist er auch so groß.
Deswegen habe ich heute früh keinen Parkplatz gefunden.
Richtig,
hier bei euch, ne?
Ja, weil nach wie vor hat er da also wirklich eine große Leidenschaft dafür. Und ja, der war also auch in seinem Job total glücklich. Er hat ja auch einen sehr, sehr sicheren Job dort gehabt. War dann also auch teilweise, war also bei der sogenannten MGmbH, war in der Formel 1, also absolut verwachsen. Aber es war auch klar, okay, dann müssen wir was tun, dass ich Richtung München gehe. Und deswegen haben wir eben 2004 in München eine Niederlassung gegründet. Und die habe ich dann übernommen und bin dann tatsächlich von 2004 bis zur Geburt unserer ersten Tochter immer gependelt. Also immer Montag, Dienstag in München gearbeitet, Mittwoch, Donnerstag, Freitag eher in Friedersdorf. Und das habe ich halt 4, 5 Jahre lang gemacht. Und das hat auch gut funktioniert. Ja, und dann ist meine Tochter geboren worden in München. Dann bin ich tatsächlich eben nicht mehr gependelt. Das war aber kein Problem, weil wir hatten uns dann in München ein gutes Geschäftsfeld aufgebaut. Das habe ich dann da unten betreut. Und mein Vater kam auch regelmäßig einmal die Woche wiederum nach München gefahren. Wir haben uns ausgetauscht. Also so hätte das Ganze noch recht lange gehen können. Bis aber eben mein Vater dann 2011 von heute auf morgen die Diagnose Darmkrebs erhielt und auch wirklich innerhalb, also für uns alle unerwartet und auch nicht so vorhergesehen, eigentlich innerhalb von 10 Monaten verstarb. Und mein Mann dann, also als das noch gar nicht so klar war, aber halt als klar war, mein Vater kann nicht wieder in der Form im Unternehmen tätig sein. Es war klar, also anders, es war niemandem klar, dass er so schnell verstirbt. Es war halt allen klar, okay, er hat jetzt dann Krebs, er wird halt ein bisschen zurücktreten müssen, er kann nicht mehr so Vollgas geben. Und dann hat mein Mann halt im Herbst 2011 gesagt, du, es nützt nichts, da oben sind 40, 50 Arbeitsplätze, das können wir nicht aus 400 Kilometer Entfernung. Wir hatten ja damals, wie gesagt, eine 2-jährige Tochter, wir müssen da jetzt hoch. Ich komme mit, ich lasse mein BMW-Leben hinter mir und komme halt jetzt mit in die Haustechnik. Und so kam es eben, dass wir dann im Sommer 2012, da war dann mein Vater allerdings auch schon verstorben, wirklich dann, sag ich mal, alle Brücken unten abgerissen haben, Familie, Haus und so weiter dort gelassen haben und gesagt haben, okay, wir werden jetzt hier in Ehrenfriedersdorf gebraucht, also machen wir das. Und seitdem eben, seit Sommer 2012, machen mein Mann und ich das gemeinsam. Tatsächlich 24 Stunden am Tag sind wir zusammen, aber seit...
Hat nicht geknallt. Oder es knallt bestimmt immer mal, aber...
Also wenn du unsere Mitarbeiter fragen würdest, also unser Leitspruch ist, Wärme entsteht durch Reibung. Wir sind auch beides kommunikative Menschen und ich sag mal, es bleibt halt nichts unausgesprochen. Ne? Also deswegen, natürlich knallt es, weil wir auch sehr unterschiedlich sind und oft sehr unterschiedliche Ansätze haben. Allerdings... wie gesagt, diskussionsfreudig sind und natürlich auch in unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Also letztendlich, ich bin in der großen Firma, in der Haustechnik dafür verantwortlich, alles zu kalkulieren, die Aufträge reinzuholen, mit den Auftraggebern zu agieren und natürlich mit unseren Projektleitern dann übergeordnet mich um die Projekte, also ums Tagesgeschäft zu kümmern. Und mein Mann macht eben alles, was nicht Tagesgeschäft ist. Also eben Strategie, Geschäftsentwicklung. Er ist eben derjenige, der dann auch das Planungsbüro gegründet hat, der jetzt diese Vorfertigungsfirma gegründet hat. Und er kümmert sich also quasi um das Thema Wachstum. Das ist halt sein Baby, dass er eben, weil man kann natürlich als Handwerksbetrieb, Haustechnik, du kannst ja nicht stehen bleiben. Ne? Also wir hätten jetzt, wenn wir nicht in den letzten 12 Jahren uns permanent verändern würden, was auch mitunter anstrengend ist, dann würden wir an dem Punkt stehen, wie halt eben leider einige Handwerksbetriebe. Ne, die machen so ihren Stiefel, so wie sie es immer schon gemacht haben, beklagen sich aber natürlich dann auch, dass sie halt eigentlich keine jungen Leute mehr kriegen und keine Mitarbeiter haben und dies und jenes. Also um in dieser Branche irgendwie attraktiv zu sein, musst du dich halt immer wandeln, ne, immer verändern, immer dir was Neues ausdenken. Und das hat uns natürlich, also gerade dieses Thema Vorfertigung, haben wir ja nicht erst ins Leben gerufen, wo diese Krise begann, sondern tatsächlich schon 1, 2 Jahre früher. Und das hat uns natürlich jetzt auch in den schwereren Zeiten, als das Thema Wohnungsbau jetzt stark zurückgegangen ist, total gerettet, weil was wird jetzt noch gebaut? Sozialer Wohnungsbau, alle Buden gleich. Und da ist das Thema Vorfertigung ganz relevant. Und ja, so dass also, ich sag mal, seine Ideen, also ich bin diejenige, die es immer umsetzen muss, die so das Daily Business hat, aber er ist schon derjenige, der das Unternehmen vorantreibt.
Also das habe ich mich nämlich im Vorfeld gefragt. Ihr habt ja einige Firmen, du hast ja gerade ein paar genannt, oder das müssen sie sein, 4 Stück,
ja,
oder?
Ja.
4. Und ich habe gelesen, ihr habt immer mehr auch kleinere Firmen dann aufgekauft oder beziehungsweise übernommen, sage ich jetzt mal so.
Naja, da kann man vielleicht nicht ganz so sagen. Also was wir ja getan haben, wir haben uns mit der Firma Decker hier aus Ehrenfriedersdorf zusammengetan 2017 mit dem Volker, seinem Cousin und noch 2, 3 Mitarbeitern und sind dadurch durch den Volker Decker mehr in das vor allen Dingen innovative Heizungsgeschäft hier in der Region gekommen. Also sprich, Photovoltaikanlagen, Hackschnitzelanlagen, Kessel, Pellet, also alles, was halt ein bisschen regenerative Energie ist. Ne? Was wir hier nicht tun in der Umgebung, also wir machen jetzt nicht irgendwie klassisch bei der Oma den Wasserhahn wechseln, sondern eben komplett Heizungsanlagen regenerativ umstellen und das aber eben auch jetzt nicht einfach nach irgendwelchen Standardlösungen, sondern individuell auf den Kunden zugeschnitten, dass er am Ende auch wirklich eine neue Heizung hat, die halt effizient ist, ne? Und nicht nur irgendeine Vorgabe erfüllt, sondern halt wirklich ihm was bringt. Ja, und das haben wir getan und wir haben halt vor einem guten Jahr noch eine kleine Abwasserfirma aufgekauft, dass wir also in diesem ganzen Klärbereich mit aktiv sind. Ja, das sind jetzt eigentlich so die wesentlichen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt ganze Firmenteile dazu gekauft haben.
Nein. Okay, gut. Aber ihr habt euch auf jeden Fall ein bisschen entwickelt.
Ja.
Weiterentwickelt. Ihr habt dann die Niederlassung in München habt ihr nicht mehr?
Genau, die haben wir nicht mehr. Also wir haben immer noch unser Wohnhaus, was wir dort sozusagen ja auch lange als Mitarbeiterunterkunft hatten. Das haben wir inzwischen tatsächlich anderweitig vermietet, weil München eben nicht mehr unser...
Clever, würde ich genauso machen, wenn ich es vor 20 Jahren, 30 Jahren gekauft hätte.
Ja, also das war tatsächlich eine gute Entscheidung, vor sehr, sehr langer Zeit ein Haus in München zu kaufen, das stimmt. Naja, und die Variante, wir haben 2 Töchter und vielleicht möchte auch eine irgendwann dahin zurück und es wäre ansonsten auch nicht machbar, dass sie da unten eine Immobilie hat, also
das. Genau, da können wir ja gleich nochmal auf die Töchter ein bisschen drauf eingehen. In Fürth habt ihr noch was?
Genau, richtig.
Und ihr seid ungefähr 100 Mitarbeiter,
ja. Das nochmal so. Also 110 ungefähr, da muss man eben sagen, in den Planungsbüros ungefähr 12, in der Service GmbH 14, in der System GmbH so 9 Mitarbeiter. Also immer diese kleinen sozusagen ringsrum Firmen, immer so 10 bis 15 Leute. Und der große Tanker, der sozusagen da durchs Wasser pflügt, das ist halt die Drechsler Haustechnik.
Sehr schön. Wenn sowas mit diesem Wachstum nach oben geht, du hast gerade so ein bisschen schon geschmunzelt, kann da auch mal was schiefgehen dabei? Habt ihr euch da jemals Gedanken gemacht? Oder ist schon mal was schiefgegangen? Also du bist ja hier nicht unter vielen Leuten, kannst ja mal plaudern.
Also schiefgegangen, zum Glück, also Lerneffekte erzielt. Wir haben tatsächlich 2011, es gab die Firma Solifair in Freiberg. Das war damals ein sehr großer Solarinstallateur und wir hatten durch gemeinsame Auftraggeber Kontakt und dann waren die eben 2011 insolvent und dann hat unser gemeinsamer Auftraggeber hätte das gern gesehen oder wollte das damals auch, dass wir die übernehmen. Wir hatten auch sozusagen erst die ganz große Lösung vor, das ganze Unternehmen zu übernehmen. Da liefen Gespräche und mein Vater wurde just in dem Moment krank. Dann haben wir das Ganze auf ein kleineres Level gebracht und haben 2011 Teile von dieser Solifair übernommen. Mitarbeiter draußen, Mitarbeiter hier im Büro. Das ist schwieriger als gedacht, die Leute anzuborden. Die kamen, und zwar die einfach in unsere Wertewelt reinzubringen. Also jedes Unternehmen hat gewisse Werte, wie es lebt, was es erwartet, was es will. Und das hat halt nicht so richtig zusammengepasst, sodass man fairer halber sagen muss, dass nach ein paar Jahren eigentlich von den vielleicht ursprünglich 8 Mitarbeitern eigentlich gar keiner mehr da war. Und das Schwierigste ist wirklich, also das ist jetzt bei der Firma vom Volker Decker oder bei der Kläranlagenfirma nicht der Fall. Aber das ist wirklich das Allerschwierigste. Man kann ja einfach sagen, so, man kauft eine Firma und dann läuft das. Sondern es ist schon nicht so einfach. Also deswegen sind wir eher immer daran interessiert oder haben das auch so gemacht, dass wir natürlich von innen heraus wachsen. Ne? Dass wir Personen einstellen, die wir aber ins Unternehmen integrieren.
Selbst großziehen,
ja,
auch.
Ja, ja. Also deswegen bilden wir ja auch seit vielen, vielen Jahren intensivst Lehrlinge aus. Und ja, da muss man sagen, der Erfolg ist immer wechselhaft. Also es gibt gute Jahre und es gibt schlechte Jahre. Es bleiben Lehrlinge, es gehen welche. Die bleiben, sind dann auch wirklich gut. Aber man muss auch damit klarkommen, dass dass es ein bisschen anders ist, auch vom, also das Personal. Wir haben natürlich viele Mitarbeiter, die sind seit über 30 Jahren im Unternehmen. Die haben hier mit der Lehre angefangen und werden bis zur Rente hier bleiben. Und das ist auch unser Wunsch und unser Ziel. Aber immer klappt das natürlich auch nicht.
So, jetzt bist du ja nicht nur Chefin einer recht großen Firma, sondern auch noch Mutti. Also Mutti im Osten. In München würde man Mama sagen. Meine Freundin würde auch Mama sagen.
Also ich sage auch Mama.
Mir wird das wahrscheinlich dann auch so beigebracht. Aber ich nenne meine Mutti auf jeden Fall noch Mutti. Also egal, du bist Mama. Du bist ungefähr, bei Damen muss man ja natürlich aufpassen, aber du bist noch deutlich unter 50.
Ja, aber der Zeitraum, wo das so ist, wird kleiner. Nein, da stehe ich dazu, ich bin 47. Also da habe ich auch gar kein Thema damit. Frag mich das in 3 Jahren zum 50. Aber bisher bin ich da noch entspannt.
Das ist ja eine Mindset-Geschichte, deswegen. Ja. Ich denke, das ändert sich gar nicht so schnell. Und deine Kinder sind, wie alt sind die?
Ja, also meine beiden Mädchen, die kleinere ist 11 und die große ist 16.
Okay, das heißt, da geht's jetzt auch langsam in die Richtung, wo du mal irgendwann warst, mit mithelfen vielleicht. Oder haben die ganz andere Ideen?
Also anders, die Große tatsächlich hat schon mehrfach hier in der Firma gearbeitet, auch in verschiedenen Bereichen. Also wirklich von Lager aufräumen, Werkzeuge putzen, körperlicher Arbeit in der Vorfertigung mitarbeiten, aber auch in der Buchhaltung. Und im Sommer zum Beispiel arbeitet sie 2 Wochen im Planungsbüro, weil sie macht dann, sie ist 10. Klasse, hat natürlich jetzt noch 2 Jahre im Abitur. Und natürlich wirst du mich fragen, okay, und wird sie dann und so weiter? Schwierig. Also prinzipiell, was super ist, sie ist technisch sehr interessiert, sie ist super Schülerin, Mathe, Physik, alles super geil. Also sie könnte das. Ob sie es dann will, also ob wir das wollen, schwer zu sagen. Die Kleine, die ist 11, die geht aufs Sportgymnasium, die ist also den ganzen Tag nur in Bewegung. Letztens fragte sie mich, Mama, wo verdiene ich denn mehr Geld? Wenn ich Ärztin werde oder wenn ich bei euch arbeite? Dann sag ich, so generell schon, wenn das alles mal so bliebe, würdest du wahrscheinlich bei uns dann mehr verdienen. Okay, dann mache ich die Firma. Sag ich, okay, ist ein Wort.
Aber sehr einfache Entscheidung.
Ja, ne? Aber sie ist 11, ne? Also von daher, man muss auch dazu sagen, auch mein Vater hat mich ja nie in diese Richtung gedrängt. Das war also wirklich eine Aneinanderreihung von Zufällen. Und im Endeffekt natürlich auch von tragischem Schicksal. Wenn mich jemand zum Beispiel noch 1-2 Jahre vor dem Ableben meines Vaters gefragt hätte oder gesagt hätte, du, in 2 Jahren leitest du die Firma, hätte ich gesagt, spinnst du? Absolut unmöglich, keine Chance. Wüsste ich gar nicht, wie das geht. Ins kalte Wasser springen, rankommen lassen. Und das Gleiche, wie gesagt, ist bei meinen Kindern. Ich möchte gerne, dass sie unbedingt einen Job machen, der sie erfüllt, der ihnen Spaß macht. Dass sie was finden, wo sie voll drin aufgehen. Klar wäre es toll, wenn sie was Technisches in unsere Richtung machen, aber es ist kein Muss.
Also die Frage wollte ich gar nicht so unbedingt stellen, aber das war trotzdem ganz interessant, weil es ja jeder, ich komme auch aus einem Familienbetrieb, meine Mama ist Konditormeisterin, 3. Generation, mein Papa auch in der 2. Generation Sportgeschäft, Tischlerei und so weiter. Ich habe mein eigenes Zeug. Also ich weiß, wieso auch das mit dem 24-7 fast zusammen sein ist in der Firma und das Zusammenleben. Und ich weiß halt auch so, dass es immer so den Blick gibt, okay, wäre schon schön, wenn das Kind das weitermacht, aber muss nicht. Aber im Inneren drin natürlich, also jeder sagt ja, na, der kann machen, was er will, aber im Inneren selber wird das Herz bluten, wenn es dann sagt, nee, die Firma wird mal verkauft. Aber da wollte ich jetzt gar nicht so drauf hinein. Ich wollte eher fragen, das war ja dann genau in dieser Zeit zwischen deinen Kindern ist der Papa gestorben.
Genau, ja.
Und das stelle ich mir unheimlich schwierig vor, weil das eine noch nicht groß genug, dass es alleine sich vertun kann, das andere so in Zukunft in der Planung. Wie war das so? Und dann noch irgendwie ins kalte Wasser geschmissen mit der Firma. Auf einmal hast du, ich habe in der SZ gelesen, da stand mein Artikel von dir, da stand so drin, du hast 3 Kinder, 2 richtige und ein Familienunternehmen.
Ja.
Wie war das so? Das muss ja emotional extrem gewesen sein. Ich sehe auch selber, dass es gerade, also das macht das mit dir, ne?
Ja, also das macht natürlich sehr viel mit mir, weil ich natürlich immer in dem Widerspruch bin. Also diese Firma, ja, es ist tatsächlich natürlich mein Kind und dadurch, dass mein Mann ja auch in dieser Firma ist, es nimmt natürlich extrem viel Raum bei uns ein, weil es endet natürlich nicht, wenn wir nach Hause kommen. Wenn der Tag super war, ich habe einen Auftrag bekommen, wir haben jemand Tolles eingestellt, dann ist der Himmel voller Geigen, ne? Dann sind wir gut drauf, dann reden wir immer noch über die Firma, aber natürlich in den besten Tönen. Und dann gibt's halt Tage, du verlierst einen Auftrag, es passiert was auf einer Baustelle, es kündigt jemand, wo du nie mit gerechnet hast. Also sprich, das sind echt ganz bittere Momente. Und die tust du natürlich genauso dann weitere, also bis in die Nacht hinein diskutieren. Und die Kinder kennen natürlich auch nichts anderes. Wie ich das 2013 oder 2012 gemacht habe, kann ich dir tatsächlich gar nicht mehr sagen. Also wahrscheinlich wirklich Augen zu und durch.
Hast du da so funktioniert einfach?
Ja, und man muss auch noch einen ganz wichtigen Punkt dazu sagen. Meine Mutti wohnt in Chemnitz. Oh, Mutter, ist das für Mutti gesagt, siehst du? Ja, von meiner eigenen Sache ist wahrscheinlich auch Mutti. Also die wohnt in Chemnitz und die war tatsächlich, die hatte vorher Blumenläden in Berlin, die war auch immer selbstständig gewesen und hatte aber just vor der Geburt unserer zweiten Tochter dann das eigentlich aufgegeben. Und war dann 60 herum und hatte sich dann eigentlich eh gedacht, sie könnte jetzt mal so langsam in Rente gehen. Und tatsächlich muss man sagen, dass sie vom ersten Tag an sich extrem viel dann um unser Neugeborenes gekümmert hat. Also ich hatte natürlich logischerweise keinen Mutterschutz. Ich sag mal, ich hatte zwei Kaiserschnitte. Das war aber nicht gewollt, sondern medizinisch notwendig. Hatte aber den riesen Vorteil, ich habe halt bis zwei Tage vor dem Kaiserschnitt gearbeitet. Und dann halt 14 Tage nach der Geburt auch wieder, stundenweise zumindest, ne, immer von zu Hause aus und dies und jenes. Und wie gesagt, meine kleine Tochter dann ist schon auch viel bei Oma groß geworden. Das ging auch nicht anders. Das war für mich damals auch völlig okay. Und ich glaube auch, also für unsere Kinder, das ist für sie auch okay, weil ich trotzdem seitdem immer versuche, trotzdem Supermom zu sein. Also das ist wirklich ein schwieriger Balanceakt. Auf der einen Seite Unternehmer und ein wirtschaftliches Denken und immer 24/7 auch im Kopf mit der Firma. Aber andererseits, ich habe auch jeden Kuchen gebacken, war auf jedem Geburtstag, Schulaufführungsfeier, keine Ahnung was, ne, Theater, also egal was eins der Kinder hatte, sie haben beide auch ja sehr, sehr viel Sport oder treiben viel Sport und haben das gemacht. Sie wurden also auch natürlich mit Hilfe von Oma zu jedem Training gefahren und alles gemacht. Also es ist halt immer, sag ich mal, es ist tough. Da bleibt halt danach nicht mehr viel. Also es gibt die Firma, mein Mann und die zwei Kinder. Und das sind halt dann 24 Stunden.
Aber würdest du es jetzt nochmal rückblickend anders machen? Also dass du nicht bis zwei Tage vorher arbeitest, die Schwangerschaft vielleicht mehr genießt? Oder?
Nein. Oder andersrum. Ich bin überhaupt kein Mensch, der nachträglich Entscheidungen in Frage stellt. Also für mich sind Dinge, die sind passiert, das ist okay und vielleicht war auch mal eine falsche Entscheidung dabei, aber dann ist es so, die ist ja einfach getroffen worden, damals im besten Treue und Glauben. Und also die Frage stellt sich ja nicht, weil es hat ja keine andere Möglichkeit gegeben. Ne? Mein Mann hatte dann gerade, ein Jahr war der dann sozusagen mit hier, hatte sich überhaupt erstmal in die Materie eingearbeitet. Das musste irgendwie gehen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass unsere Kinder nur jetzt permanent uns vorhalten, oh, die Firma und immer die Firma. Sie wissen natürlich auch, dass die andere Seite zu schätzen. Also das muss man ja ganz klar sagen. Also sie beide wissen, das Geld kommt nicht vom Bankautomaten. Mama und Papa arbeiten ziemlich hart, arbeiten lange, arbeiten viel. Und aber das Interessante ist, dass wir das doch auch auf beide Kinder wahrscheinlich instinktiv schon so ein bisschen übertragen haben. Also die Kleine zum Beispiel, die spielt Theater. Das macht sie aber jetzt nicht nur so zum Zeitvertreib.
Was macht sie denn noch alles? Leistungssport?
Ja,
Theater. Was macht sie da? Leistungssport?
Genau, also Leichtathletik.
Leichtathletik in Chemnitz.
Genau, im Chemnitz vom LAC.
Dann Theater.
Theater spielt sie recht. Am Schauspielhaus ist sie wirklich schon in mehreren Rollen.
Will Ärztin werden? Oh je. Druck, no pressure.
Das ist gemein, dass du das sagst. Weil wir ja immer sagen, aber wir haben doch nie Druck auf die Kinder ausgeübt. Ich denke aber übrigens, ein gewisses Grundgehen hat man. Und wir haben so eine ganz nette Coacherin, die mein Mann und mich schon viele Jahre betreut. Die tut auch unsere Mitarbeiter immer mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Wie ticken die? Was haben die für Eigenschaften? Das ist ganz wichtig und ganz gut, weil man da ganz viele Dinge erkennt. Ne? Man merkt zum Beispiel, okay, wer harmoniert denn? Oder wer hat vielleicht sogar eigentlich Probleme miteinander und so weiter. Das ist ganz wichtig, dass man das erstmal erkennt, analysiert. Und was wir festgestellt haben, und das war eben das ganz interessant, das haben nicht nur mein Mann und ich, sondern alle Mitarbeiter, die bei uns so in der obersten Führungsriege, sag ich mal, sind, die haben zwei Motive im Leben und eins davon war bei jedem immer Leistung. Bei dem anderen war das mal noch das zweite Motiv Sicherheit, beim nächsten vielleicht Einfluss oder wie auch immer. Also das war dann verschieden, aber alle eint, dass sie leisten wollen. Und das habe ich dann mit meiner großen Tochter, die haben wir auch mal so ein bisschen coachen lassen, um mal zu gucken, okay, was ist denn so bei der? Naja, die hat es halt auch als Grundprinzip schon. Ne? Und die will auch, also die arbeitet auch und die ist auch klar, sie macht jetzt gerade Führerschein. Das kommt nicht alles durch die Esse reingeflogen. Da muss sie dafür arbeiten. Und das tut sie. Sie putzt unser Planungsbüro in Chemnitz, putzt sie jedes Wochenende. Wie gesagt, jetzt im Sommer arbeitet sie auch mit hier. Also alles, was irgendwie anfällt, wo sie sich einen Euro dazu verdienen kann, das tut sie. Ne? Sie arbeitet auch mal im Sommer 14 Tage beim Bäcker. Also das ist ihr klar, dass sie schon, wenn sie Geld ausgeben will, auch welches verdienen muss.
Sehr interessant, sehr spannend. Ich sehe auch sehr viele Parallelen. Das ist sehr, sehr, sehr spannend, auch mit dem Coaching. Man merkt, man hat zwei sehr analytische Eltern, eine BWLerin, einen Ingenieur, die das dahingehend schon sehr analytisch forcieren, das Ganze.
Ja, wobei mein Mann also wirklich ein ganz anderer Typus ist. Er ist
der Kreative.
Genau. Nee. Doch, ja, extrem. Also mein Mann ist jemand, der hat 1000 Ideen tagtäglich. Also da muss man eher halt die rausfiltern, die dann irgendwie umsetzbar sind. Und er muss auch immer schauen, dass er alle mitnimmt. Ne? Weil, wie gesagt, unsere Mitarbeiter hier, wir ticken alle etwas ähnlich, aber wir brauchen auch eine Weile, um von was Neuem überzeugt zu werden. Ne? Und ich sag mal, er hatte ja damals zwei Nachteile, als er kam. Er war der Wessi aus dem Großkonzern. Und da musste er schon auch immer gewisse Überzeugungsarbeit leisten, dass diese ganzen Veränderungen, die wir im Jahre dieser 12 Jahre hier gehabt haben, dass das alles notwendig ist. Also ganz lustig, allein schon, wenn du unseren Standort anschaust. Als wir hierher gekommen sind, waren das 3000 Quadratmeter Wiese.
Jetzt sag mal, ist kaum noch Freifläche, wenn ich so rausschaue.
Null. Also wir haben keinen Rasenmäher mehr und gar nichts. Es ist halt, aber es musste halt sein. Ne? Also okay. Ich sag mal, es mussten halt neue Gebäude und eine Lagerhalle und so weiter entstehen.
Das ist klar. Wir schreiten mit großen Schritten voran. Guck mal noch mal ein bisschen so. Du hast gesagt, manchmal ein bisschen mehr zu tun, lange da. Also es gibt sicherlich auch Phasen, wo du mal Stress hast.
Ja.
An einem Freitag heute vielleicht nicht so. Da freut man sich aufs Wochenende. Aber was war denn so die stressigste Zeit, die du hattest, das würdest du sagen?
Oh, das weiß ich gar nicht, ob man da ob man das überhaupt eingrenzen kann.
So die Übernahme, kann man das so sagen?
Also anders, als die Kinder noch sehr viel kleiner waren, war es mit Sicherheit noch anstrengender. Wir genießen jetzt schon auch gewisse Freiheiten, auch dass wir sie so mal auch sogar zwei Tage alleine lassen können und so weiter und dadurch schon mehr Freiraum haben, ja.
Und hast du dann zu diesem Stress so eine Art Ausgleich? Weil ich höre es raus irgendwie, das ist so, du gehst nach Hause, dann sind die Kinder, dann ist halt noch ein bisschen über Arbeit reden und dann geht's schon ins Bett vielleicht und der nächste Tag beginnt.
Ja, aber zum Beispiel, also was mich runterbringt, ich koche jeden Abend. Mhm. Also meine ganze Familie, obwohl ja die Kinder eigentlich mittags warmes Essen in der Schule hätten, aber sie wollen abends ein warmes Essen, also Brotzeit geht gar nicht. Und ich koche leidenschaftlich gern. Und das ist tatsächlich mein Ausgleich, mich dann abends hinzustellen, eine Stunde zu kochen, mit meinem Mann dann zu reden, mit den Kindern zu reden. Und wir sitzen alle am Tisch. Also das ist auch immer so. Also es gibt eigentlich keinen Abend, wo wir nicht abends gemeinsam am Essenstisch sitzen. Und das bringt mich runter. Wenn dann alle glücklich und zufrieden sind, weil es gut geschmeckt hat. Also das ist dann schon so ein Wohlfühlmoment.
Okay. Hast du auch sowas wie Luxus in deinem Leben, also jetzt Luxus ganz hochgegriffen als Begriff, aber zum Beispiel machst du gerne Urlaube und fährst dann nicht nur in eine Fernwohnung, sondern gönnst du dir dann mal richtig was? Gibt's sowas oder weiß ich nicht?
Also prinzipiell ist es schon mal so, unterscheidet uns ja schon vielleicht auch von anderen Selbstständigen, wir haben Urlaub. Weil, auch bedingt durch die Ferien, ne, und den gönnen wir uns auch. Also wir sind
oder müsst ihr euch Urlaub nehmen? Das ist ja auch noch interessant.
Ja, aber im Sommer mal. Also inzwischen fahren wir tatsächlich im Sommer 3 Wochen weg und sind auch oft dann, also in den Herbstferien eine Woche, im Februar eine Woche. Also diese Ferienzeiten, die gönnen und nehmen wir uns. Was bei uns nie der Fall sein wird, also wir haben immer ein Handy und Laptop dabei. Aber das stört uns wirklich beide auch nicht, weil mein Mann und mich beruhigt es auch eher. Und vor allen Dingen, es geht auch nicht, wenn du eine Woche nicht da bist und dann hast du 1000 E-Mails, das kriegst du ja gar nicht mehr abgearbeitet. Also ich muss schon im Urlaub wenigstens auf Löschen, Weiterleiten, Bearbeiten oder wie auch immer. Das macht mein Mann auch. Das ist auch für unsere Kinder okay. Und wie gesagt, sie sind jetzt auch in dem Alter, wo sie auch durchaus einfach eine Stunde mit dem Buch da sitzen. Und zum Thema, was wir tun, also was wir getan haben letztes Jahr, das war das erste Mal seit vielen Jahren. Wir sind 3 Wochen durch ganz Indonesien gefahren. Das war wirklich echt cool und toll und hat uns mega gefallen. Aber dieses Jahr zum Beispiel fahren wir eben wieder nur 3 Wochen, das heißt nur, wir fahren 3 Wochen nach Südtirol, weil das Matthias und meine Herzensheimat ist. Also das ist halt wirklich was, wo wir runterkommen, Berge, einfach Sport treiben, ne? Du kannst halt da
wandern oder Fahrradfahren.
Ja, alles.
Wo fahrt ihr da genau hin?
Wir fahren ins Arntal, das ist ein ganz kleines Tal neben dem Pustertal, also sprich bei Bruneck. Und ja, das ist einfach wirklich so unser Wohlfühlmoment, wo wir dann da ankommen und uns da eigentlich zu Hause fühlen. Und die Kleine hat schon auch noch Bock, aber tatsächlich, dieses Jahr haben wir ohne Premiere, dass die Große eine dreiwöchige Sprachreise macht und nicht dabei ist und wir also nur noch mit der Kleinen unterwegs sind.
Da vermisst du das dann vielleicht auch einmal wieder. Das kommt dann ja, es ist ja immer ja. So, oh, irgendwann ist es einem satt, würde ich jetzt mal so sagen. Ich werde erst Papa diesen Sommer, deswegen kann ich das noch nicht ganz aus Erfahrung sprechen, aber ich denke, irgendwann steigert sich so der Moment, jetzt sind sie endlich aus dem Haus und dann fällt das ab und dann will man sie eigentlich so schnell wie möglich wieder im Haus haben, dass sie Sonntag mal mit Mittagessen kommen.
Also wir hatten immer einen Spruch, weißt du was, Urlaub mit kleinen Kindern ist? Alltag unter erschwerten Bedingungen. Das wirst du noch merken. Also deswegen, ja, ich weiß, wobei, wie gesagt, mein Mann und ich haben halt einfach neben den Kindern natürlich so viel gemeinsam. Also wir treiben auch sehr, sehr gerne Sport. Also das zweite Thema ist, dass wir am Wochenende immer laufen sind, Fahrrad fahren, was auch immer. Uns das auch ganz wichtig ist. Also ich werde auch wirklich völlig hibbelig, wenn es aus irgendeinem Grund ich das nicht tun kann. Und ja, deswegen habe ich dir ehrlich gesagt noch keine Sorge, dass wir so ein Empty-Nest-Syndrom haben, weil wir eigentlich so ein volles gemeinsames Leben haben. Und wie gesagt, die Kleine ist schon auch noch einige Jahre bei uns.
Genau, genau. Hast du noch irgend so ein Guilty Pleasure, wo du manchmal sagst, ah, da erwische ich mich bei Sachen, die ich gerne mache, aber die ich eigentlich gar nicht so gerne ausspreche, das ist mir so eingefallen. Weiß ich nicht, guckst du zum Beispiel gerne Rosamunde Pilcher Filme oder sowas?
Nee, das tatsächlich nicht, aber ach doch, ich habe was. Ich habe 2003 ein Gala-Abo von meinen Schwiegereltern bekommen. Und das lief ein Jahr und ich fand die Zeitschrift cool und ich habe seit 2003 ununterbrochen ein Gala-Abo. Und jeden Donnerstag, wenn die Zeitung kommt, dann genieße ich das, durch die bunten Bilder zu blättern, mir die schönen Frauen, die schönen Häuser anzuschauen, die leicht verständlichen Texte zu lesen. Und das ist so, ja, und das Lustige ist, meine zwei Töchter inzwischen schnappen die sich eigentlich gerne dann als allererstes. Also das ist so wo man so als erwachsene Unternehmerin vielleicht sich, ja, dass man halt so ein buntes Blatt liebt.
Also seit Mitte 20, ne, ist auch
2003.
Warst du damit nicht Mitte 20?
Ach so, mit, Entschuldigung.
Seitdem du Mitte 20 bist.
Ja, ja.
Das meine ich
ja,
damit, ja. Liest du das?
Ja.
Genau, na, die müssen sich ja auch weiterentwickeln, die Zeitschrift. Die werden dann wahrscheinlich auch schon die Idole deiner Töchter dort mit ablichten.
Auf jeden Fall, ja.
Interessant, okay,
Gala. Und du wirst lachen, ich ziehe daraus gewisse Allgemeinbildung, weil manchmal sind so Themen und dann fragt mich jemand, ja, aber weißt du das jetzt? Habe ich eine Gala gelesen?
Na natürlich, also wenn man Günther Jauch immer mal schaut, ich glaube, da kann man viel herleiten auch, ne?
Ja.
Also wenn ich jetzt eine Königshausfrage hätte, dann würde ich dich anrufen.
Ja,
okay,
ja.
Super. Du als Unternehmerin, jetzt haben wir ganz viel über dich als Mama geredet. Wie gesagt, die erste Unternehmerin, wenn man auch mal so auf die Botschafter des Erzgebirgesseite guckt, seit 2023 seid ihr Botschafter, ja. Also relativ jung noch dabei. Es ist schon eine relativ große Männerdomäne. Mhm. Jetzt bist du in einer Firma für Haustechnik. Das ist ja auch eine Männerdomäne.
Ja. Ja.
Wie viel Frauen habt ihr im Unternehmen, die installieren?
Also eigentlich null, aber für mich geht ein absoluter Lebenstraum in Erfüllung, weil ich habe immer gesagt, also ich möchte in meinem Leben irgendwann mal eine Anlagenmechanikerin ausbilden. Das hat sich aber tatsächlich in all den Jahren nie ergeben. Also,
habt ihr da Bewerbungen mal dafür
nicht? Nein. Und man muss auch ganz klar sagen, die ganz wenigen, die es gibt, sind halt meistens die Töchter von. Und jetzt haben wir tatsächlich ab September die Lilly. Und die hat bei uns das Praktikum und alles gemacht, Ferienarbeit und dergleichen. Also die kennt uns schon eine Weile. Und alle sind begeistert von Lilly. Und Lilly ist begeistert von DHE. Und die wird also unsere erste Anlagenmechanikerin. Und ich hoffe natürlich, dass sie ganz viel Freude in dem Beruf findet und dann auch dabei bleibt. Weil es wirklich, auch muss auch ganz klar sagen, es ist jetzt auch nicht so ein extrem harter Beruf, den nicht auch eine Frau machen kann. Ja, also weder müssen unsere Jungs noch wahnsinnig schwere Dinge schleppen. Ich meine, es ist alles heute viel aus Kunststoff, viel mit Akku und hast du nicht gesehen. Also die körperliche Belastung ist nicht so extrem. Ja, und muss ja nun ja als Frau unbedingt den Pufferspeicher mit ins Gebäude schleppen. Da sind ja dann genug Männer da. Ja, aber ich finde eigentlich, dass es total cool ist, wenn du in einer Branche bist, wo hauptsächlich Männer sind. weil du ja immer nett behandelt wirst, weil sich ja jeder immer freut, dass er mal eine Frau in der Runde hat. Ja, also ich kann das immer jeder Frau nur ans Herz legen, in so eine Männerdomäne zu gehen, weil man hat eben keinen Zickenkrieg und nix. Man hat es mit Leuten zu tun, die sich halt freuen, wenn man einfach kompetent dort unterstützt.
Gab es mal für dich aber trotzdem mal einen Spruch? Hast du mal einen Spruch gedrückt bekommen, wo du zum Beispiel mal früher auf Baustelle warst? Gab es sowas trotzdem?
Ach, bestimmt. Also ich sag mal,
ich meine, du bist ja nicht auf den Mund gefallen, das merkt man ja, du kannst sicherlich da auch gut drauf antworten.
Das hat mich auch wirklich niemals gestört und ich weiß nicht, man darf das ja sicherlich gar nicht so öffentlich sagen, aber diese ganze Gender-Debatte und hast du nicht gesehen, also sorry, ich kann das echt schwer erhören, weil, sag mal, jede Frau ist schon dafür selber verantwortlich, auch wie sie ja sich in so einer Welt behauptet, ne? Und natürlich, ich meine, wie gesagt, man darf, finde ich, nicht, als Frau darf man alles sagen, aber wehe, ein Mann sagt mal einen doofen Spruch. Also das muss man absolut abkönnen. Und wie gesagt, bei uns hier, wenn du hier mittags in der Mittagspause sitzen würdest, was da manchmal so für Sprüche von allen Seiten geflogen kommen, da wäre man jetzt fehl am Platz, wenn man da jetzt alles irgendwie untersucht, ob das jetzt politisch korrekt ist, was da so gesagt wird.
Muss man da, hast du trotzdem vielleicht auch so ein bisschen, wurdest du über die Jahre so ein bisschen abgehärtet vielleicht
total
auch?
Total. Also meine herausragendste inzwischen eigentlich, das ist wahrscheinlich Resilienz. Ja? Also ich unterscheide nur noch nach, ist es lebensbedrohlich, ja, nein. Ist es existenzbedrohlich, ja, nein. Und wenn beide Fragen nein sind, ja, dann okay, passt schon, dann weiter geht's. Also absolut. Natürlich mit Anfang 20, als ich hier angefangen habe, da musste ich meinen Vater mal in so einer Vertragsverhandlung vertreten. Da habe ich mir fast vor Angst in die Hose gemacht, ne? Also ganz klar. Oder der hätte mich sicherlich auch vor 25 Jahren vielleicht mal noch einen Auftraggeber vielleicht so ein bisschen zum Heulen gebracht, wenn er mich halt total rund gemacht hätte, ne? Heute kann man da schon wesentlich gelassener mit dem Ganzen umgehen und eben auch Niederschläge verkraften. Und ich bin absoluter Glas halb voll Mensch. Also ich werde jede Situation, egal wie sie bescheiden ist, werde ich immer noch was Positives abgewinnen können.
Was unterscheidet dich dann? Du hast ja sicherlich viele ähnlich große Firmen, die du kennst. Ich gehe mal davon aus, das sind hauptsächlich männliche Führungspositionen
ja,
dort.
Ja. Die Frau ist dann meistens in der Buchhaltung.
Das ist oft so tatsächlich. Das wollte ich nämlich gerade noch sagen. In den traditionellen Handwerksbetrieben, da ist eine Frau meistens nur in der Buchhaltung
ja. Und
ruft mal wo an. Aber was würdest du sagen, unterscheidet dich dann von den Entscheidungen? Also man kann ja nicht, also man trifft ja sicherlich als Frau andere Entscheidungen ja. Als als Mann.
Also ich glaube, was ein ganz, ganz großer Unterschied ist, darf man jetzt, glaube ich, gar nicht laut sagen, aber dieses Thema Geschlechtsteilvergleich, das spielt halt überhaupt keine Rolle, weißt du? Also sprich, wenn du als Frau, du bist immer lösungsorientiert, ne? Du hast ein Problem, du willst eine Lösung und du arbeitest mit dem Gegenüber konstruktiv an der Lösung. Und es geht eben nicht darum, wer jetzt Recht hat oder wie, wo, was, sondern es geht darum, hey, das ist das Problem, zack, wir müssen eine Lösung finden. Und ich denke, dass da wirklich Frauen anders agieren als Männer. Und das unterscheidet mich, ne? Und ich bin jemand, ich sage mal, ich habe eine Inselbegabung, die mich dazu auszeichnet, diese Firma zu leiten. Ich habe ein wahnsinniges Gedächtnis. Ich kann mir alles merken. Ja, und das tatsächlich reicht, sage ich mal, aus, um das tatsächlich erfolgreich zu führen. Und aber ich bin eben auch immer daran interessiert, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann gebe ich ihn zu und das sage ich auch meinem Auftraggeber. Und dann muss man trotzdem fair irgendwie eine Lösung finden und das, glaube ich, funktioniert sehr gut und deswegen arbeiten eben auch unsere ganzen Auftraggeber teilweise seit Jahrzehnten jetzt mit uns zusammen, weil sie diese Konstanz schätzen.
Ich glaube, Schwanzvergleich kann man schon sagen, das ist jetzt kein Wort, was sich nur auf das Geschlechtsteil bezieht. Ich glaube, das ist gängige Praxis. ich sage es jetzt einfach mal, aber du meinst, dass das dann auch so geht, ja, ich möchte den Auftrag und das muss noch cooler, also muss ein noch größeres Gebäude sein und da gehe ich so an den Rand meiner Kapazität, auch meiner Firma, nur dass ich es mache. Meinst du sowas in die Richtung?
Nein, ich meine eher, dass wenn ein männlicher Mitarbeiter oder ein Unternehmenschef vielleicht dem Chef vom Auftraggeber oder dem Projektleiter gegenübersteht und es ist halt ein Problem auf dem Tisch, dass man dann wirklich erstmal irgendwie gegenseitig sich so eben nicht zugeben will, oh, da habe ich jetzt total Mist gemacht, wir müssen jetzt hier, also so sind diese kleinen Beigeben oder vielleicht Diplomatie oder wie auch immer du das nennen willst, sondern dass man wirklich sich erstmal aufschaukelt und also gegenseitig sagt, na, ich bin der Größte, ne, ich bin der Größte und ja, dadurch die Lösungsfindung halt viel schwieriger ist. Ne? Und das merke ich eben in Diskussionen, auch wenn ich manchmal so als Troubleshooter Probleme lösen muss, die also eine Ebene tiefer nicht gelöst werden konnten, dann ist das tatsächlich manchmal schon auch also einfach wesentlich leichter, weil man eine Frau ist. Und das wird ja die Chefin unseres Planungsbüros, das ist eine Geschäftsführerin, ist auch eine Frau und die ist auch eben mega tough. Also die ist wirklich krass, was die alles macht und kann und so weiter. Und das ist aber natürlich auch deren hervorragendste Eigenschaft, wie sie an Probleme rangeht. Und da sind wir Frauen anders als Männer. Und das heißt eben auch, ich habe ja inzwischen die Frauenquote bei uns im Unternehmen also wirklich vervielfacht. Also als wir angefangen haben, waren wir 2 Frauen. Und inzwischen sind wir, ich kann es gar nicht mehr zählen, also 15.
Mir sind mehr Frauen hier entgegengekommen als Männer bisher.
Also hier am Standort kann das tatsächlich möglich sein.
In der kurzen Zeit, wo ich hier reingelaufen bin, genau. Wenn du sagst, du vergisst nichts, würdest du dann sagen von dir selber, dass du auch nachtragend bist?
Oder? Nein, null. Also das tatsächlich nämlich gar nicht, das ist die andere Eigenschaft. Aus den Augen, aus dem Sinn, also sprich, ich bin, ist vielleicht eher sogar eine Schwäche, ich vergebe schon sehr schnell. Also man muss mich schon wirklich, also so hart treffen, das ist im Leben nicht oft passiert, dass ich da dann einen Schlussstrich ziehe. Also ich bin schon ein Freund von 1000 Chancen und
halt auch lösungsorientiert dann wiederum, ne?
Ja, auch, ne?
Weil also Beispiel Freundschaft,
ja.
Das gibt man dann nicht so schnell auf, man probiert eine Lösung
ja,
zu finden.
Ja, ja. Und auch bei Auftraggebern, wie gesagt, man kriegt sie ja doch mal in die Wolle und man streitet mal über ein Thema, da muss dann schon viel zusammenkommen, dass man da wirklich irgendwann einen Cut sagt und sagt, ne, also mit dem arbeite ich jetzt nicht mehr.
Jetzt hast du vorhin gesagt, die Lilly ist eure erste weibliche Auszubildende.
Ja, also eben als Anlagenmechanikerin.
Ihr macht ja sehr viel für die Young Professionals, wie man so schön sagt, also für die Nachwuchsgeneration, die sicherlich ein bisschen weniger wird immer, schon dem demografischen Wandel geschuldet, aber ihr habt zum Beispiel eure Weltmeisterschaften, wo ihr regelmäßig dran teilnehmt, auch schon Weltmeister geworden mit der Firma, also sozusagen, beschreib mal, was ist das genau? Also
das sind sich World Skills, also die Weltmeisterschaft der Berufe. Es gibt es als World Skills, als Weltmeisterschaft und als Euro Skills, als Europameisterschaft. Da sind wir also 2015 damals mit unserem sehr, sehr guten, ausgelernten Lehrling hingekommen. Wir haben das auch sehr finanziell und zeitlich unterstützt.
Habt ihr das forciert oder wollte er das machen?
Nein, also es war so, dass er angesprochen wurde, weil er also einer der Besten in seinem Jahrgang war. Und dann wurde er damals von der Handwerkskammer angesprochen und dann hat er eben so diverse Ausscheidungsstufen durchlaufen, bis er eben dann tatsächlich für Deutschland in der Auswahl war. Und mein Mann ist auch dann mit ihm nach Sao Paulo geflogen, 2015 glaube ich war das. Und dann hat er es wirklich auch geschafft und es war also echt auch sehr, sehr hart, was in diesen paar Tagen dann gebaut werden musste und hat es geschafft und ist eben das erste und bis dato, glaube ich, auch einzigste Mal deutscher Weltmeister dort geworden. Und wir haben eben jetzt auch vor ein, zwei Jahren wieder hier bei unserem Standort den Ausscheid für die Euroskills ausgetragen. Es hätte dann auch unser Lehrling fahren können, der hat sich aber dann dagegen entschieden. Das war ihm dann zu viel Stress vor seiner Abschlussprüfung und so weiter. Aber wir fördern das natürlich. Ne? Und jetzt wiederum waren Mitarbeiter von uns, ein Lehrling, erstes Lehrjahr in Frankfurt bei der ISH, das ist diese weltgrößte Messe für uns, und hat dort zusammen mit irischen und also aus aller Welt Leuten auch ein Projekt gemacht. Und das fördern wir natürlich, ne? Das unterstützen wir und ich finde das cool, wenn gerade die ganz Jungen auch mal aus dem normalen Baustellen- und Berufsschulenalltag rauskommen und mal was erleben.
Und dann habt ihr auch, also ihr gebt es sozusagen, du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt da viel Zeit investiert, viel Geld investiert. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass das eine Firma macht, das muss sie natürlich auch erstmal haben. Aber ihr macht schon viel für eure Mitarbeiter. Also wenn ich das jetzt auch vorhin höre, ich habe gelesen, ihr habt auch eine Baustellenprämie.
Ja.
Wenn eine Baustelle erfolgreich abgeschlossen wird, gibt es dann wahrscheinlich nochmal was obendrauf.
Richtig, und zwar nicht wenig. Nicht also wenig. Schon ordentlich. Also
kann man das sagen, wie viel? Oder ist es so prozentual auch am Ausbildungsgrad oder was?
Naja, es ist anders. Es ist natürlich abgestuft. Ein Obermonteur, der also wirklich für diese Baustelle komplett verantwortlich wird, der hat auch den härtesten Job, muss man sagen. Der kriegt natürlich schon mehr als der Mitarbeiter, der die ganze Zeit mit da war. Aber es ist schon so, dass wenn die Baustelle sehr gut lief, also auf jeden Fall vierstellig ist natürlich das Ziel, dass jeder einen vierstelligen Betrag dort bekommt.
Okay, und das entschädigt dann auch so ein bisschen die Montagearbeit, die man dann sozusagen macht.
Also die Montage, muss man dazu sagen, es ist für die Leute, die bei uns arbeiten, wir erzählen ja nie was anderes. Also der schon als Lehrling bei mir anfängt, dem sage ich, du pass auf.
Der weiß es.
Ja, das muss dem klar sein. Und aber wieder für die Leute, sie fahren Montag früh, ja, okay, sehr früh, und sie sind aber Donnerstag Nachmittag zu Hause. Und sie haben halt dann einfach noch Donnerstag Nachmittag, Freitag, Samstag, Sonntag als freie Zeit. Wenn du hier in einem kleinen Handwerksunternehmen im Erzgebirge tätig bist, dann arbeitest du nicht nur freitags, weil wenn es brennt, arbeitest du eben auch samstags. Ja, und das ist eben bei uns nie so. Also es ist immer ganz klar, da muss schon ein Erdbeben passieren, dass die Leute nicht die Baustelle pünktlich verlassen.
Okay, also ihr habt die Baustellenprämie, dann
ja, ich hab ein Ferienhaus an der Ostsee.
Das wollte ich gerade noch sagen.
Sehr ja, das gut. Ist wirklich traumhaft schön, das ist auf der Insel Pöhl. Und das ist 2020 entstanden, Corona, ne, alle mega deprimiert, Stimmung scheiße. Also wirklich, das war ja, alles war nur am Boden. Und mein Mann so und ich so überlegt, Mensch, was könnten wir tun? Unsere Leute fahren ja immer an die Ostsee, es wird ja immer teurer. Und mein Mann so, na dann lass uns doch dort eine Bude kaufen und herrichten. Und dann sind wir wirklich auch Pfingsten, mein Mann und ich haben was im Internet gesehen, hochgefahren, es war so ein kleines Häuschen eben 800 Meter vom Meer entfernt, renovierungsbedürftig und dann gesagt, okay, kauf mal, zack, getan. Und dann ist mein Mann mit zwei, drei guten Mitarbeitern ab September dann bis Weihnachten immer hochgefahren, paar Tage und hat es halt renoviert. Und es ist wirklich, also ich bin selber immer ganz, also auch unsere Mitarbeiter sind immer ganz baff. Ganz am Anfang war das ja noch gar nicht so bewusst, ne? Da hieß es, ja, wir haben irgendwie Ferienhaus. Und inzwischen ist so, jeder, der einmal da war, will natürlich wieder hin. Und unseren Mitarbeitern ist es eben möglich, also wir dürfen quasi von ganz, ganz kleinen Taler, also es ist eigentlich wirklich nur eine Selbstkostenbeteiligung eben in dieses Haus und das wird auch wirklich inzwischen sehr rege genutzt.
Gibt es da Streit manchmal, wer in den Ferienzeiten darf und nicht?
Nein, also Streit, also was wir halt tun, die
Koordination.
Die Reisebörse ist quasi, man kann also immer seine Reisewünsche eingeben und bis Weihnachten sozusagen für das kommende Jahr und dann werden halt die rausgefiltert, wo es Kollisionen gibt und dann versuchen wir halt mit denen allen zu sprechen, könntest du hier dein Urlaub verschieben, kannst du das und jenes machen. Und bisher gab es eigentlich für jeden immer eine Lösung.
Ja, da ist dann wieder die Frau dafür zuständig, die das positiv koordiniert wahrscheinlich.
Also genau. Nee, das mache nicht ich.
Nee, das machst du nicht.
Nee, das macht tatsächlich bei uns wiederum die Frau, das Reisebüro Krumbeuen, also unsere Dame am Empfang, ne, die hat das irgendwie so unter sich, unter ihre Fittiche genommen und die kümmert sich dann darum. Ne? Und wie gesagt, wir haben bisher auch für jeden da eine Lösung gefunden und klar, das übliche natürlich, dann haben wir noch Bike-Leasing, so rum heißt es, Bike-Leasing. Wir machen auch einmal im Jahr eine zweitägige Fahrradtour. Letztes Jahr waren wir in Tschechien, dieses Jahr wahrscheinlich, also werden wir wieder Tschechien machen und das ist einfach total toll. Weil
und dann eben, radeln 100 Mitarbeiter
nee, durch Tschechien. Also letztes, wie viel waren wir denn letztes Jahr? 30 vielleicht. Ne? Also weil es war auch schon sportlich nicht ganz ohne. Also es waren schon so 85 Kilometer am Tag, mal E-Bike hin oder her, Höhenmeter, Erzgebirge. Du bist trotzdem abends platt, ne? Also deswegen ist es jetzt nicht für jeden was. Aber ja, wir sind sowieso recht sportlich. Also wir nehmen immer am Firmenlauf teil. Dieses Planungsbüro nimmt am Bowling Cup teil. Also wir versuchen sehr viel auch noch. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die Nicola im Planungsbüro, die war einen Monat bei uns und die war dann ne, bei dem Event. Und dann sagte die irgendwann, sag mal, arbeitet ihr auch? Also bei euch ist doch ständig hier Party. Sag ich, naja, das war jetzt gerade eine zufällige Zusammenstellung. Wir müssen schon auch viel arbeiten, dass wir uns das alles leisten können. Aber da versuchen wir eben wirklich dieses ganze Thema Familie, ne, die X-Familie auch zu leben, indem wir halt viel solche Sachen machen.
Also DX, Drechsler und Variable.
Ja, richtig. Ja. Wir wissen ja nicht, wie viele Firmen noch dazukommen.
Genau. Braucht sowas? Also braucht solche Alternativen zum, ich sag jetzt mal, die Alternative zum Lohn einfach noch?
Das ist eine ganz interessante Frage, die wir uns ja ständig stellen. Ne? Will der Mitarbeiter das? Will er nicht einfach nur 2 Euro mehr Stundenlohn und aus die Maus? Ich kann dir das nicht ganz beantworten. Also jein ist die Antwort. Es gibt sicherlich den ein oder anderen Mitarbeiter bei uns, der sagt, lass doch den ganzen Mist, gib mir mehr Geld und ich pfeife da drauf. Aber es gibt natürlich, und das ist der Teil der Mitarbeiter, die ja schon auch den wesentlichen Part ausmachen, denen das wichtig ist, denen es darum geht, nee, ich will jetzt, ob ich jetzt den Euro, wovon ich sowieso die Hälfte an unseren Staat abgebe, mehr habe oder einfach gewisse schöne Dinge erlebe. Wir sind zum Beispiel zu unserem 25-Jährigen, sind wir alle zusammen nach Mallorca geflogen. Das haben wir bezahlt, 4 Tage lang. Das war mega, das werden wir nie vergessen. Das sind Erlebnisse, die du schaffst, wo du auch Zusammenhalte schaffst, das wirst du nicht erreichen. Es ist doch so, du kriegst einmal im Monat deinen Lohn. Du freust dich ganz kurz. Aber wenn der Job scheiße ist, wenn die Kollegen nicht passen, wenn die Stimmung schlecht ist, es nützt dir gar nichts. Also das Geld ist wirklich, natürlich, wenn man gar nichts hat, ist es ganz bescheiden. Das will ich ohne in Abrede stellen, ne? Und das ist momentan auch nicht gerade einfach ist, da immer über die Runden zu kommen und so weiter. Aber ich finde, das Finanzielle ist nur so eine kleine Komponente und es wird niemals ausgleichen, wenn du mit dem Rest nicht zufrieden bist.
Ich habe letztens tatsächlich mit einem Geschäftsführer darüber geredet, der sich für einen Sport engagiert. Und da hat er, und das ist ein bisschen traurig, gesagt, ja, gar nicht so an die große Glocke hängen. Wir machen das als Herzensprojekt. Aber viele unserer Mitarbeiter, die finden das gar nicht so positiv, dass wir das machen. Weil das geht ja in Anführungsstrichen von ihrem Gehalt weg. Ich will jetzt gar nicht, es war eine gewisse Zielgruppe an Mitarbeitern, die er da angesprochen hat, also definitiv nicht alle, aber er hat gesagt, man muss da ein bisschen aufpassen, vor allem wenn man viele unterschiedliche Leute in den Firmen hat. Und deswegen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du da gerade sagst, und kann das auch so ein bisschen vergleichen mit dem, was er gesagt hatte. Und das hat mich ein bisschen schockiert tatsächlich, weil wenn dieses Konstrukt auch Engagement im Ort, im Verein, was auch immer, wenn das nicht da ist, dann bröselt ja auch so ein bisschen die Gesellschaft an sich.
Richtig. Ne?
Weil die Gesellschaft besteht ja aus Arbeit und dem Drumherum.
Ja, und das darfst du nämlich auch nicht tun. Also wir haben ja auch noch unheimlich viele andere Sachen, wo wir halt Geld hinspenden, aber eben nicht an Brot für die Welt, sondern halt wirklich an, ich sag mal, das Fritz-Theater in Chemnitz oder einen Schachclub in Chemnitz oder also verschiedene, wo Kinder, also für die Kinder natürlich jeweils. Also da will ich ja wissen, wohin das Geld geht. Ne? Also es hat immer einen direkten Bezug zu einer kleinen Organisation, wo ich auch weiß, was die dann damit tun. Und wie gesagt, das ist ja irgendwo eine Einstellungsfrage und ich kann den Unternehmer verstehen, weil es uns mit Sicherheit auch ab und an so geht, aber dann sage ich dir einfach, das ist mir egal, mein Wert oder der Wert von Matthias und mir und die uns da auch entsprechend wichtig sind, ist, dass wir das leben, ne? Dass wir nicht nur stumpf irgendwie Rohre an die Wand schrauben, sondern dass wir was zurückgeben.
Wir machen langsam so ein bisschen den Sack zu. Wir haben jetzt fast eine Stunde gesprochen.
Ups, sorry.
Nee, das ist kein Problem. Alles interessante Themen. Wir könnten auch noch 2 Stunden sprechen. Das sage ich bei jedem, aber es stimmt auch bei jedem, weil jeder Unternehmer, jede Unternehmerin super spannend ist. Du auch. Und mich würde jetzt noch interessieren, so wo geht es für euch in die Zukunft, in der Zukunft hin? Wie sieht da so eure Perspektive aus?
Also ich denke, für die nächsten Jahre liegt der Schwerpunkt im Thema Vorfertigung. Also es ist ganz klar, es wird ja immer so sein, wir werden nicht mehr so viele Leute draußen auf der Baustelle haben, die das Ganze bauen, sondern wir müssen also Prozesse verschlanken. Also KI und Bauen, das passt nicht ganz zusammen, weil es braucht nun mal doch die Hand, die das Klo an die Wand schraubt. Aber natürlich wiederum gibt es einfach viele Dinge, wie wir eben hier diese Register, wie wir sie nennen, können wir uns nachher nochmal anschauen, eben vorplanen und dann hier bauen. Also unser großes Ziel ist wirklich noch mehr in dieses Thema Vorfertigung zu gehen, um eben auch die Arbeitsplätze ja letztendlich von Nürnberg nach Ehrenfriedersdorf zu holen. Also das ist schon unser Ziel. Und das wird auch weiter so gehen. Und ja, was wir natürlich ansonsten so machen, ganz ehrlich, es kann sein, also wenn wir uns das nächste Mal hören würden, dann ist mein Mann schon wieder ganz was Neues, Wildes eingefallen. Die nächste Geschäftsidee, die irgendwie noch mit im Zusammenhang steht. Ja, also irgendwie, es ergibt ja in der Gesamtsumme alles irgendwie ein rundes Bild, ne? Und von daher kann ich dir gar nicht sagen, was dem als nächstes so in den Kopf schießt, wo wir uns vielleicht noch hinentwickeln könnten.
Vielleicht neben Ferienhaus an der Ostsee auch noch ein Restaurant dort oben. Und dann
also das wäre ja mein
kochst,
Lebenstraum.
Das wär's
ja,
doch.
Ja, ja.
Das wäre noch meine nächste Frage gewesen. Hast du noch so einen Lebenstraum neben deinem jetzigen Job? Also wo du gesagt hast, okay, wenn ich jetzt hier aufhöre, dann würde ich das auf jeden Fall als nächstes machen.
Also ich hätte die romantische Vorstellung, dass ich quasi in einer Berghütte im Sommer koche. Ne? Und dann halt so, habe ich natürlich schon 10, 12 einfache, leckere Hausmannsgerichte, frisch gekocht, preiswert, die ich
im
da…
Im Ahrtal.
Genau, das wäre dann so oben auf der Edelrauthütte oder Chemnitzer Hütte oder so. Ja, das wäre, also ist jetzt so eine idealisierte Vorstellung, die ich gerne hätte.
Okay. Seid ihr im DAV? Also
Nein, das sind wir tatsächlich nicht. Und wir sind auch, also noch keine Hardcore-Wanderer, wobei wir tatsächlich uns für diesen Sommer vorgenommen haben, wie gesagt, unsere Kleine ist ja sehr sportlich, dass wir eigentlich so eine, da gibt es eine Hütte auf 3000 Meter Höhe, die höchste dort, muss man ein bisschen vorbereitet sein. Und eigentlich ist das Ziel, dass wir die in der dritten Urlaubswoche besteigen. Also mal gucken.
Motivation, Leistung, sage ich nur an der Stelle. Und ich bin nicht euer Coach. Genau. Ich habe noch drei Fragen, die ich allen zum Schluss stelle, also alle, die hier im Podcast auftauchen. Eine hat sich in den letzten Jahren immer ein bisschen modifiziert und ich habe noch eine vierte und die stelle ich dir zum Anfang, weil die irgendwie passt und wir noch nicht drauf gekommen sind auf diese drei goldenen Worte, die ich irgendwie immer mit Haustechnik verbinde und zwar, was macht Gaswasser-Scheiße so sexy?
Das ist, also übrigens mit Scheiße eigentlich quasi gar nichts mehr zu tun hat, weil wir ja nur im Trocknen, also wir machen Neubauten, ne? Also zu dem Zeitpunkt, wo wir da sind, ist das noch gar nicht vor Ort. Und sexy ist einfach, du machst jeden Tag etwas anderes. Und unseren Mitarbeitern draußen auf Baustelle ist nie langweilig, weil sie stehen nicht an der Maschine und drücken einen Knopf. Sie kommen zuerst in einen leeren Vogel, ne? Da ist ein Rohbau ohne Fenster, da ist nichts drin. Und dann sind sie da ein Jahr und zum Schluss ist da also ein super geiles, tolles Gebäude, wo du am liebsten selber gerne eine Wohnung hättest und es ist warm und alles. Und sie können halt sagen, hey, das hab ich gebaut. Da sind meine Rohrleitungen drin verlegt und ich habe vor allem so viel Verschiedenes gemacht. Ne? Also ich habe, also gerade auch heute mit der heutigen Technik, die Anlagenmechaniker-Lehre ist eben wirklich auch sehr anspruchsvoll geworden. Die geht 3,5 Jahre und es gibt immer noch hohe Durchfallerquoten. Deswegen, ich kann eigentlich auch gar keinen mit Mathe, Physik 4 nehmen, weil es eben doch ganz schön auch Brain verlangt, diese Ausbildung zu schaffen. Ja, und deswegen sind sie halt auch sehr gefordert und das macht das Ganze auch sexy und abwechslungsreich.
Wenn du ein Wort fürs Erzgebirge finden müsstest, ihr wohnt ja, das muss ich nochmal ganz kurz voranschieben, ihr wohnt ja in Chemnitz, ne?
Chemnitz, Downtown Kassberg, ja.
Chemnitz am Kassberg. Also du bist ja trotzdem Erzgebirgerin.
Ja.
Wenn du ein Wort fürs Erzgebirge finden müsstest, was wäre das für eins?
Gemütlichkeit. Ja, das wäre so das, was ich wahrscheinlich als erstes denke.
Sehr schön, das passt vielleicht zur nächsten Frage. Was ist dein Lieblingsplatz im Erzgebirge?
Das Schwarzwassertal liebe ich ganz sehr. Also ich weiß nicht, wie oft wir da schon wandern waren und wenn wir eben mal Zeit haben zum Wandern, meistens dort wieder hinfahren. Ich denke, Mensch, es gibt ja noch 10.000 andere Orte, aber boah, das ist schon echt was, wo ich denke, boah, das hat schon ein bisschen was von Kanada.
Und du packst deine Tasche, wenn du zum Beispiel jetzt auf einen kleinen Geschäftstrip fährst oder mal zu eurer Niederlassung nach Fürth, und du darfst drei Dinge mitnehmen. Welche wären das?
Laufschuhe, Laufhose, Laufshirt.
Das ging schnell, sehr schön. Dann war's das. Vielen lieben Dank, Anja Ziegler von der DHE hier in Ehrenfriedersdorf. Es war ein super schönes Gespräch. Wir können noch ewig weiterreden. Ich kann mich bei vielen Dingen sehr relaten. Ja, ich freue mich dann auch die nächsten Jahre hoffentlich eure Reise hier mit begleiten zu dürfen. Wir gucken uns jetzt noch ein bisschen alles an. Und genau. Dann sage ich noch viel Spaß beim, was ist heute, Bovo-Tag?
Nee, ja, heute ist Bobo Friday, also sprich freitags gibt's immer kostenlos Bockwurst und Wiener für alle. Tatsächlich auch einer der Gründe, warum freitags besonders viele Monteure reinkommen. Das machen wir schon inzwischen etliche Jahre und jede Woche wird die große Anzahl an Würsten gegessen.
Also viel Spaß jetzt beim Bobo Friday.
Dankeschön.
Und bis zum nächsten Mal. Glück auf. Ciao. So, hier bin ich wieder. Zurück aus dem Gespräch mit Anja Ziegler. Powerfrau, Powerunternehmerin und Powermutter. Eine Frage werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall noch stellen. Warum wohnt ihr denn nicht im schönen Erzgebirge, sondern in Kams? Naja, vielleicht, wenn die Kids mal aus dem Haus sind. Ansonsten Respekt, was Anja und ihr Mann Matthias aus dem väterlichen Betrieb gemacht haben und ich bin sehr gespannt auf die weitere Entwicklung. Wie gesagt, vielleicht gibt es ja bald noch das DHE-Restaurant mit Hausmannskost von Anja. Das würde dann zum Tourismuskonzept in Anführungsstrichen der Firma noch perfekt dazu passen. Draußen stand nämlich auch noch das Firmenwohnmobil, das man sich als Mitarbeiter ausleihen darf. Und nach einem kleinen Rundgang übers Betriebsgelände gab es natürlich noch die obligatorische Bockwurst zum Bovo Friday. Das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Wenn ihr einen noch detaillierteren Einblick in die DHE und zu unserem Gespräch haben wollt, empfehle ich die Social-Media-Kanäle von Erzgebirge Gedacht gemacht. Dort gibt es Reels, Bilder und Videos von unserem Besuch. Folgt dem Kanal auch gern, falls ihr das noch nicht tut, und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine neue Folge Herzschlag verpasst. Wir freuen uns natürlich immer über Reaktionen und Kommentare zu unseren Gästen. Was hat euch gefallen? Wo wart ihr überrascht? Welche Meinungen teilt ihr und wovon seid ihr nicht so überzeugt? Schreibt es gerne in die Kommentare und falls ihr spannende Persönlichkeiten aus unserer Heimat habt, bei denen ihr sagt, der muss unbedingt mal zu Christoph ans Mikro, schreibt mir gerne unter dem Handle Chrissy Gahler oder meldet euch beim Team von Erzgebirge gedacht gemacht. Ich sag nur nochmal Danke fürs Zuhören. Danke an Anja für die Zeit, für die Bockwurst und das Gespräch und bis zur nächsten Folge mit mir. Macht's gut, bleibt gesund und genießt das Leben. Euer Christopher.
Das war Herzschlag. Der Podcast aus dem Erzgebirge. Alle Infos zum Kanal findest du in der aktuellen Episodenbeschreibung. Herzschlag ist eine Produktion von Erzgebirge. Gedacht, gemacht. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und des Freistaates Sachsen.